Lass uns kurz beten zusammen. Ja, Jesus, du lebst und wir danken dir dafür, dass du in unserer Mitte hier auch gegenwärtig bist, wie du verheißen hast, Herr. Herr, und wir sind es ist nicht, dass wir würdig wären, dass der König der Könige und Herr der Herren in unserer Mitte wohnt. Es ist deine Gnade, du hast dich erbarmt über uns und hast alles getan, bist am Kreuz als König der Schande gestorben, hast du unsere Schmach und Schande auf dich genommen, dass wir hier nicht nur in diesem Raum sitzen, sondern im Königssaal, in der Gegenwart unseres Gottes. Lob und Dank sei dir. Und danke, dass du durch deinen Geist jetzt auch hier deine Herrschaft aufrichten willst. In unserer Mitte, in unseren Herzen. Wir bitten dich, dass du uns die Ohren und die Herzen öffnest für das, was du zu sagen hast. Herr, dass wir begreifen und verstehen, was du meinst. Und wir bitten dich, dass wir ja unsere Herzen nicht verschließen, wenn du zu unserem Herzen sprichst. Denn wie dein Wort es sagt, heute ist der Tag des Heils. Heute ist die wohl angenehme Zeit, die Zeit der Gnade. Danke dafür, Herr. Segne dein Wort jetzt für uns. Amen. Psalm 137. Gehört nicht zu dem Psalmen, der gerne auf Hochzeiten als Trauvers ausgewählt wird. Ja, wir kommen noch dazu, Michaela. Das Wunderbare am Wort Gottes ist, dass es tief ist und reich und weit. Gottes Wort lässt nichts aus. Gott ist nicht blind in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Gott kennt alles. Das Hohe und das Tiefe. Das Leichte und das Schwere. Gott kennt Freude, Jubel, Gott kennt Schmerz und Trauer. Gott kennt alles. Und deswegen, weil er es alles kennt und er kennt es auf eine Weise, wie wir es nicht kennen. Erkennt er alles. Er durchleuchtet alles. Er durchschaut alles. Das werden wir noch im Psalm 139 sehen, wie großartig unser Gott ist, wie großartig der Gott aller Götter, der Herr aller Herren, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Wir haben letzte Woche uns den Psalm 136 angeschaut und ihr wisst ja, was der Kehrvers ist, ne? Der Kehrvers, der Refrain, ne? Der Vers, der sich immer wiederholt in diesem Psalm, aber, und ich denke, das spricht ganz deutlich, er wiederholt sich auch immer wieder in unserem Leben. Er soll sich immer wiederholen, er soll der Grundton unseres Lebens sein. Denn seine Gnade währt ewig. Denn seine Gnade währt ewig. Jawohl. Und Psalm 136 spricht von diesen vielen Erfahrungen seiner Gnade in der Menschheitsgeschichte, in der Geschichte des Volkes Israel. Und wir haben gesehen, dass es aber auch unsere Geschichte ist. Wir sind hineingenommen in die Geschichte Israels. Du bist hineingepfropft als Kind Gottes in die Geschichte Israels. Und es ist deine Geschichte, es ist meine Geschichte. Es ist das Wunder, dass Gott uns überhaupt geschaffen hat. Dass er uns gewollt hat. Dass er Ja zu uns gesagt hat. Dass wir überhaupt sind. Dass wir überhaupt, ja, dass wir überhaupt da sind. All diese Dinge, die wir so für selbstverständlich nehmen, nein, es ist seine Gnade. Sie währt ewig. Noch vor Anbeginn der Schöpfung hat er an dich gedacht, hat dich ausgedacht. Und er hat dich nicht einfach nur so gemacht, sondern er hat dich geschaffen zu einer Liebesbeziehung mit ihm. Von Anfang an hat er sich das so ausgedacht, dass du, dass ich, dass wir sein Ebenbild sein sollen. Dass wir in Beziehung mit ihm leben sollen. Ja, dass wir seine Kinder sein sollen. Und dann sehen wir die Erlösungsgeschichte im Volk Israel. Eine Geschichte des Volkes Israel, das versklavt worden war in eine Knechtschaft in Ägypten. Und wir sehen im Neuen Testament, das ist ein Bild für uns auch. Ein Bild für alle Menschen. Es ist ein sichtbares Bild, eine geschichtliche Erfahrung, die sich hineingebrannt hat in dieses Volk. Gott hat dafür gesorgt, denn er hat ihnen gesagt, feiert jedes Jahr dieses Passafest. Und immer wieder haben sie es zelebriert, gefeiert. Die Erlösung aus Ägypten, aus der Knechtschaft. Gott hat uns erlöst. Ja, jede Generation hat es wieder neu gesagt. Gott hat uns erlöst. Nicht damals die Väter, nein, uns hat er erlöst. Und so sagen wir auch, Gott hat uns erlöst. Woraus? Aus der Knechtschaft, aus unserem Ägypten. Wir sind hineingekommen in eine furchtbare Knechtschaft, in die Herrschaft der Sünde hinein. In die Herrschaft der Sünde, das bedeutet, dass du und ich, wir konnten Gott nicht sehen. Wir konnten Gott nicht spüren. Wir konnten ihn nicht hören. Unsere Beziehung zu ihm war tot. Und wir dachten, Gott ist tot. Aber in Wirklichkeit waren wir diejenigen, die tot waren. Wir waren in der Knechtschaft in Ägypten und Gott hat uns herausgeführt. Er hat unser Elend gesehen, unseren Schrei gehört, denn das Leben in der Welt ohne Gott ist letztendlich Elend. So viel Gutes diese Welt scheinbar auch zu geben hat. So viel du dich auch zumachen kannst mit schönen Dingen des Lebens, wie der verlorene Sohn es getan hat. Es gab einen Punkt in seinem Leben und es gibt einen Punkt in deinem und meinem Leben, wo all das aufgebraucht ist, wo alles weg ist, wo nichts mehr da ist, wo das Elend anfängt, wo wir merken, hier geht's nicht weiter, das ist eine Sackgasse. Gott hat in seiner Gnade, seine Gnade währt ewiglich, das Volk Israel, den Schrei des Volkes Israel gehört und hat es herausgeführt mit mächtiger, starker Hand aus dieser Knechtschaft, aus dieser Gefangenschaft. Und die Gefangenschaft der Sünde ist doch mächtig, ist doch stark, oder? Wenn wir das sehen, was die Finsternis mit Menschen anstellt, wie Menschen verfinstert sind, wie sie gefangen sind. Und ja, hier sitzen viele Zeugnisse. Ja, und wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch mal. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass es Befreiung gibt, rede doch mal mit dem einen oder anderen hier. Gott hat mächtige Wunder getan und hat erlöst, hat befreit. Und wie hat er es getan? Er hat es getan dadurch, dass er selbst Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat, zum Sklaven geworden ist. Alles auf sich genommen hat, unsere ganze Sünde getragen hat, auf sich genommen hat. Er ist am Kreuz als mit einer Dornenkrone hingerichtet worden, als der Verachteteste unter uns allen. Und doch hat er an diesem Tag unsere Sünde auf sich genommen und hinweggetragen. Und er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und bringt Leben jedem, der diese Botschaft annimmt, jeden, der diese Botschaft hört. Jesus Christus, er ist gekommen für deine Sünde, um deine Sünde auf sich zu nehmen und um dir ewiges Leben zu geben, wenn du nur an ihn glaubst, wenn du ihm nur vertraust. Jesus hat diesen Weg gebahnt durch das Meer hindurch, sodass wir frei sein können. Und hat uns seine Gnade gezeigt, seine Gnade geschenkt. Wir haben es nicht verdient. Er hat es getan, weil er uns liebt. Und dann steht hier, dass er uns durch die Wüste geführt hat. Ja, durch schwere Zeiten geht's hindurch, durch Prüfungen und Anfechtungen, durch große Schwachheit. Ja, wo unser Glaube schwach ist, wo wir ängstlich und verzagt sind. Ja, er geht mit uns, er ist uns treu, er ist uns gnädig, er versorgt uns, führt uns an das Ziel, was er mit uns vorhat, nämlich das neue Land. Das Land, in dem du regierst mit Christus. Und es fängt jetzt auch schon an. Ja, Gott hat etwas vor mit dir. Er will dich zu einem Überwinder machen, einem Streiter, einem Kämpfer. Ja, er will, dass dein Licht, was er dir gegeben hat, hell strahlt in diese Welt. Dass du einen Unterschied machst, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Das tut er in seiner Gnade. Er macht das aus mir und aus dir. Er macht uns zu Überwindern dieser mächtigen Könige, die in dieser Welt stehen, der Herrschaft Gottes entgegenstehen. Und dann endet dieser Psalm damit, dass er daran erinnert, dass Gott sich immer wieder erbarmt hat in der Geschichte Israels über das Volk. In Vers 23 von Psalm 136, der unser Gedachte in unserer Niedrigkeit, denn seine Gnade währt ewig, der uns unseren Bedrängern entriss, denn seine Gnade währt ewig. Und hier schließt der Psalm 137 an. Er spricht nämlich von einer Zeit, die danach gekommen ist. Die Israeliten haben das Land eingenommen. Gott hat ihnen Gnade geschenkt und es wurde eine Herrschaft aufgerichtet. Ja, ein König nach Gottes Herzen stand auf und hat regiert über dieses Land, über dieses Volk. König David. Und doch ging die Geschichte weiter, damit war es nicht zu Ende. Die Nachkommen Davids waren auf dem Thron. Und dann wissen wir über die vielen Auf und Abs der Geschichte Israels in der Königszeit, bis dahin, dass das Volk Israel sich verführen ließ, sich leiten ließ von Königen, die gottlos gehandelt haben. Die Gott nicht die Ehre gegeben haben. Ja, die andere Götter hineingebracht haben. Die neuesten, modernsten, diejenigen, die in sind, die en vogue sind. Der alte Gott Israels, naja, der ist jetzt ja schon ziemlich alt, der hat jetzt ja auch einen ziemlich langen Bart und wir müssen mal was Neues haben. Na? Was Frisches. Und so haben diese Könige und die Führer des Landes, Priester, haben das Volk mitgerissen in den Untergang. Israel wurde zerstört. Zuerst der nördliche Teil des Landes, das sich unabhängig gemacht hatte. Es wurde von den Assyrern überrannt. Und durch die Propheten macht Gott ganz klar, das ist nicht einfach nur so geschehen, sondern es ist ein Gericht über die Sünde dieses Volkes. Sie wurden hinweggerissen, sie wurden aus ihrem Land herausgerissen in die Gefangenschaft, in das Exil. Und dann ging es weiter, auch das Südreich, wo die Nachkommen Davids geherrscht haben, auch dort entstand mehr und mehr eine Bewegung weg von Gott. Und Gott hat irgendwann gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, auch ihr müsst gehen. auch ihr müsst in die Gefangenschaft. Ihr habt dieses Beispiel eurer Schwester im Norden nicht zu Herzen genommen, sondern ihr seid noch schlimmer, sagt Gott durch den Propheten Hesekiel. Ihr seid noch schlimmer. Ihr treibt es noch heftiger mit all eurer Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Darum werdet ihr hinweggenommen werden. Und das hat Gott schon vorausgesagt durch Mose. Er hat dem Volk Israel gesagt, dieses sind meine Ordnungen. Das sind die Ordnungen, in denen ihr gut lebt. Haltet diese Ordnungen. Bleibt in der Liebe. In der Liebe zu mir und in der Liebe untereinander. Bleibt in den Grenzen, die ich euch gegeben habe, in den Ordnungen. Und ihr werdet gesegnet und gesegnet und gesegnet. Aber wenn ihr daraus hinausgeht, wenn ihr hinaustretet aus der Liebe, wenn ihr etwas sucht für euch selbst, etwas Größeres als das, was ich euch gebe, dann wird der Tag kommen, dann werdet ihr herausgerissen aus diesem Land, was ich euch gegeben habe. Dieses Land, in dem Milch und Honig fließt. Dieses Land, wo ich euch eine Heimat gegeben habe, wo ich in eurer Mitte bin. Ja, und das ist dann passiert. Die Babylonier sind gekommen, 587 vor Christus, und haben Jerusalem eingenommen. Und was das Schlimmste war, sie haben den Tempel zerstört. Den Ort, wo Israel Gott begegnet ist, wo seine Gegenwart war, wo er erfahrbar war, wo sie ihn gesucht haben, wohin sie gebetet haben. Plötzlich war das weg. Sie waren herausgerissen aus ihrem Land und wurden weggeführt nach Babylon. Und dieser Psalm hier, Psalm 137, er spricht von dieser Situation. Das Volk Israel in die Fremde hinweggebracht. Ein Psalm, der in der Fremde geschrieben ist, im Exil, in der Gefangenschaft. Und ja, wir lesen jetzt erstmal diesen Psalm. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An diesen großen Flussströmen Babylons. Wir saßen dort. Und wir dachten an Zion. Zion ist der Berg, auf dem Jerusalem gegründet ist, auf dem auch der Tempel stand. Wir dachten daran und wir weinten. Warum das Weinen? Der Verlust steht so stark vor Augen. Der Schmerz ist da, der Trennungsschmerz, das Heimweh. Ja, es ist vieles, was hier drin steckt. Die Trauer über die Zerstörung auch der Heimat. Viele Menschen sind heute hier in Deutschland und tragen Trauer über die Zerstörung ihrer Heimat, ihrer Heimatstadt. Aber nicht nur der Heimatstadt, der Gebäude, sondern auch ja, des ganzen Lebens dort. Und hier geht es noch mehr. Hier geht es nicht nur um einen Ort. Es geht auch um das geistliche Jerusalem, dieser Ort in der Gemeinschaft mit Gott, miteinander. Es ist zerstört. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes, und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Jetzt kommt ein neues Moment hinein. Die Babylonier treiben ihren Spott mit diesen Gefangenen. Ja, die Juden, sie sind ein musikalisches Völkchen. Und sie können fröhliche Lieder singen. Wenn du schon mal mit Juden zu tun hattest, na, und erlebt hast, wie sie Musik machen, Da wird nicht auf dem Platz gesessen und gesungen, so wie wir das so machen. Ne? Nein, da wird getanzt. Da geht's ab. Aber der Psalm sagt, wie können wir in dieser Situation diese Loblieder für unseren Gott und für die Stadt unseres Gottes singen? Wie können wir? Die Babylonier treiben ihren Spott. Sie sagen, los, singt doch mal. Ihr singt doch immer so schön. Kommt, los. Und hier wird gesagt, sie sind diejenigen, die uns gefangen hielten. Es sind die, die uns Wehklagen machten. Ich habe mal andere Übersetzungen auch mir angeguckt und da gibt es Übersetzungen, die sprechen hier von denen, die uns gefangen hielten, von unseren Fängern, unseren Verschleppern, diejenigen, die uns verschleppt haben, weggeschleppt haben, die uns Wehklagen machten, unsere Peiniger, unsere Folterer. Wie furchtbar können Menschen sein, oder? Sie können Furchtbares anderen Menschen antun. Und dann setzen sie noch eins obendrauf, indem sie ihren Spott treiben, indem sie auch noch fordern, dass wir ein fröhliches Loblied für unseren Gott singen, mittendrin in Unterdrückung, Bedrängnis, in Folter. Und hier sehe ich ein Stück Widerstand. Wisst ihr, Geschwister, da ist ein Widerstand da. Nein, wir nehmen nicht unsere Zittern in die Hand, unsere Gitarre. Hängen sie an die Weiden. Wie sollen wir das Lied des Herrn singen? Hier, in diesem fremden Land. Fern von der Gemeinschaft mit Gott, fern von dem Ort, wo Gott uns ein Zuhause gegeben hat. Die Babylonier verhöhnen ihre Opfer, sie demütigen sie, sie entwürdigen sie. Und ja, sie wollen die Israeliten zwingen dazu, eine fromme, fröhliche Fassade aufzusetzen. Gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Dem widerspricht der Psalm hier. Nein, das machen wir nicht mit. Aber nicht, weil sie Zion nicht lieben, nicht, weil sie sich nicht an Zion erfreuen, nicht, weil sie die Gemeinschaft Gottes nicht sich danach sehnen oder nicht Jerusalem lieben. Nein, das kommt jetzt. Es liegt nicht daran. Der Widerstand hat nichts mit Jerusalem zu tun, hat nichts mit Gott zu tun. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Ist ein bisschen schwierig, was das hier jetzt bedeutet, dieses meine Rechte werde vergessen. Es wird unterschiedlich übersetzt und ausgedeutet. Es gibt Deutungen, die sagen, eigentlich der Text hier heißt, so verdorre meine Rechte. Manche übersetzen das so. Das Wort ist nicht so ganz eindeutig hier. Manche sagen, im originalen hebräischen Text heißt es eigentlich, wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so vergesse meine Rechte. Es bedeutet einfach, hier die rechte Hand ist ja die Hand, mit der ich alles tue, ne, als Rechtshänder, ne, die allermeisten Leute sind Rechtshänder, mit der ich, auch, uns sagt das Wort, wo ich den Segen erteile oder wo ich, womit ich arbeite. Und das wichtigste Werkzeug meines Körpers sozusagen soll einfach, ja, als ob es nicht da wäre, als ob es, wenn ich Jerusalem vergesse, das ist das Wichtigste für mich, bedeutet das hier. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke. Das bedeutet, ich Gott soll mich stumm machen. Ich will kein Wort mehr über meine Lippen bringen, wenn ich Jerusalem nicht gedenke. Und wir haben gesehen in Vers 1, das bedeutet für die Israeliten in dieser Zeit, bedeutet das Schmerz. Es ist Schmerz, es ist Trauer. Es tut weh. Aber sie entscheiden sich bewusst, ja, wir bleiben dabei. Wir tünchen das nicht über. Wir lassen Jerusalem nicht Jerusalem lassen sein, sondern wir setzen uns diesem Schmerz aus, weil Jerusalem uns so wichtig ist, weil uns die Gemeinschaft der Kinder Gottes in der Stadt Gottes so wichtig ist. Wir wollen das nicht loslassen. Wir werden das nicht loslassen. Wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Ja, mittendrin im Leiden und im Schmerz über Jerusalem bleibt Jerusalem meine höchste Freude. Mein höchstes Ziel. Und es ist formuliert hier in diesen Versen als eine Selbstverfluchung. Wenn das nicht bleibt in meinem Leben, dann kannst du mich vergessen. Dann ist sowieso egal. Jetzt geht es weiter mit zwei Abschnitten, zwei Versen noch oder drei Versen. Ja, die sich richten gegen diejenigen, die Israeliten in diese Situation gebracht haben. Rechne Herr den Söhnen Edom den Tag Jerusalems an, die da sprachen, leg bloß bis auf ihren Grund. Hier geht es um die Nachbarn, die bei der Eroberung Jerusalems, die Edomiter, ein Nachbarvolk, die immer im Stress und im Streit mit Israel lagen, sich gefreut haben, als die Babylonier kamen und Jerusalem mal richtig platt gemacht haben. Und die mehr oder weniger die Babylonier angefeuert haben, macht sie richtig platt. Macht sie richtig fertig. Was für ein Schmerz. Nicht nur wenn du, und na, wir haben irgendwie so einen Artikel gelesen, na, auf der Fahrt zurück, die Vorkommnisse in Köln. Na, und da ging es darum, dass ein Journalist von seiner Kollegin gefragt wurde, ey, wieso sind da eigentlich nicht so ein paar Männer, ne? Irgendwie die Freunde von ihren Mädels da, warum haben die sich nicht für ihre Mädels gekloppt? Warum ist da keiner aufgestanden? Wo sind sie denn? Die Helden. Gibt's nicht mehr. Sind ja auch nicht mehr gewollt hier, ne? Sollen ja alle soft und lieb sein, ne? Aber dann zu sehen, na, in so du wirst, du stehst, wirst, dir wird Gewalt angetan und da gibt es Leute, die drumherum stehen und auch noch anfeuern. Und der Geist Gottes spricht hier, das vergisst Gott nicht. Dieses Leid, dieses Elend, Gott vergisst das nicht. Er vergisst es auch nicht, wenn jemand der Gewalt auch noch, ja, die Gewalt auch noch vorantreibt. Auch die daneben stehen, machen sich mitschuldig. Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Heftig. Ich fand es interessant, dass das Wort hier Verwüsterin in einer Übersetzung, und es ist eine Übersetzung eines Juden, der sich gut mit Hebräisch auch auskennt, da steht Tochter Babel, du Vergewaltigerin. Babylon ist heftig über Israel gezogen. Und Gottes Wort sagt, ja, ich habe sie gesandt als Strafgericht über Israel. Aber er sagt auch über Babylon, sie sind weit über das Ziel hinausgeschossen. Sie haben sich angemaßt, mein Volk zu vernichten, was ich ihnen nicht geboten habe. Tochter Babel, du Verwüsterin. Und jetzt, interessanterweise, wird dieser Fluch jetzt über Babylon ausgesprochen als eine Seligpreisung für den Richter, der dieses Gericht ausübt. Glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Und jetzt muss man diese Symbolsprache verstehen. Tochter Babel heißt, die Stadt Babylon wird als Person sozusagen dargestellt. Und ihre Kinder sind die Einwohner, das Volk dieser Stadt. Ein heftiges Strafgericht wird hier herabgerufen auf die Verwüsterin, auf den Verwüster. Gott vergisst nicht, Gott sieht all das Unrecht dieser Erde. Und wenn du dich fragst manchmal, was wird denn? Wie kann das alles sein? Wie kann Gott das zulassen? Ich sag dir, Gott wird Gericht halten über alles, was auf dieser Erde geschieht. Das Gericht wird kommen. Und oft kommt es schon in diesem Leben. Es ist nicht so, dass alles vertagt wird auf die Ewigkeit. Nein, das Gericht kommt oft schon in diesem Leben. Israel hat das oft erlebt in seiner Geschichte. Am eigenen Leib. Aber auch die Völker drumherum. Auch Babylon. Dieses Babylon Nebukadnezars, das gibt es schon lange, lange, lange nicht mehr. Das Gericht kommt. Was bedeutet dieser Psalm jetzt für mich, für uns? Scheint so weit weg zu sein. Aber Geschwister, ich glaube, dass es sehr stark über Dinge spricht, über die wir nicht so gerne sprechen. Es spricht davon, dass wir Kinder Gottes, wir Christen, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir in Gefangenschaft geraten. In Knechtschaft. Und das Wort Gottes spricht da ganz klar darüber. Und uns ist das auch klar, soweit wir, wenn wir länger mit Jesus gehen, dann wissen wir, dass es Versuchung gibt, immer noch. Dass wir immer noch in Versuchung stehen. Und dass diese Tatsache, dass wir aus Ägypten herausgerettet wurden, dass das nicht ein Zustand ist, in dem wir jetzt sind und bleiben für alle Ewigkeit, sondern dass es ein umkämpfter Zustand ist. Es gibt einen Kampf in dieser Welt. Wenn du mit Jesus gehst, dann hast du das gemerkt schon. Es gibt einen Kampf, der zu kämpfen ist. Und dieser Kampf, sagt das Wort Gottes in Epheser 6, ist kein Kampf, den du gegen Fleisch und Blut kämpfst. Nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Es gibt einen Fürsten dieser Welt, der versucht, das Licht der Welt klein zu machen, auszulöschen. Und das Wort Gottes sagt uns, das Licht kam in die Welt und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nein, ihm wird es nicht gelingen, das Licht auszulöschen. Es wird ihm nicht gelingen. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Das Licht leuchtet, aber was der Teufel tun kann, er kann eine Menge dazu bewirken, dass dieses Licht möglichst klein bleibt. Dass es möglichst wenig leuchtet und strahlt in dieser Welt. Und das ist der Kampf des Widersachers gegen die Gemeinde Jesu Christi, gegen dich und gegen mich, gegen uns alle. Der Teufel führt diesen Kampf auf heftige Weise. Er ist perfide, er hat seine Tricks. Er weiß ganz genau, wie er dich kriegen kann. Er kennt den kleinen Spalt, den du offen lässt, um dort hineinzukriechen. Er weiß, auf welchen Wegen du gehst und wo er seine Fallstricke auslegen kann. Und das Wort sagt uns ganz klar, lass uns nicht irgendwie in die Irre führen. Ja, Christen können in Gefangenschaft geraten, Geschwister. Christen können in einen Fallstrick des Teufels geraten und dort gefangen werden. Ja, sogar dazu, seinen Willen zu tun. Und da frage ich dich, da frage ich mich, wollen wir das? Wollen wir den Willen Satans tun? Wollen wir doch nicht, oder? Gott hat uns seinen Geist gegeben und ich glaube, dass wir das hier in diesem Psalm sehen, dieser tiefe Schrei aus der Tiefe des Herzens. Jerusalem ist mein Zuhause. Das ist der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Gott ist mein Vater. Ich gehöre in die Gemeinde, in die Familie Gottes. Das ist der Ort, wo ich zu Hause bin. Dort bin ich sicher. Dort ist meine Heimat. Aber der Teufel versucht uns in eine Schlinge zu fassen und uns weg rauszureißen aus der Gemeinschaft mit Gott zuallererst, aber damit auch aus der Gemeinschaft der Geschwister, aus der Gemeinschaft des Volkes Gottes. Du wirst isoliert, du wirst irgendwo in einen Ort depressiv, hängst in der Ecke rum. Und es geht in diesem Psalm nicht unbedingt um die Sünde Israels, die dazu geführt hat, dass sie nach Babylon gekommen sind. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, warum man in so eine Isolation hineinkommt, in so eine Bedrängnis, in so eine Gefangenschaft. Das ist nicht immer deine ganz persönliche Sünde, die dazu geführt hat. Manchmal ist es so. Du lässt dich auf bestimmte Dinge ein in deinem Leben, auf Kompromisse. Du gibst Gott, ja, du gibst anderen Dingen viel größeren Raum als Gott. Paulus sagt in Römer 6, wem du dich zu Sklaven machst, dessen Sklave bist du. Wem du dienst, wem du dein Leben weißt. Deswegen sagt Paulus zu uns, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, dass er uns erlöst hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dass er uns mit Gnade und Gnade überschüttet hat, die logische Konsequenz ist, gib deinem Leben ihm ganz. Leg dein Leben auf seinen Altar. Lass dich von ihm leiten und führen. Stell dich ihm zur Verfügung, jeden Tag neu. Und du wirst ein Werkzeug der Gerechtigkeit sein. Das Licht Jesu wird strahlen durch dein Leben hindurch. Du wirst ein Segen sein in dieser Welt. Leg dein Leben auf seinen Altar. Aber diene nicht den Götzen. Diene nicht irgendetwas anderes. Wem oder was dienst du? Wem du dienst, dessen Sklave bist du, sagt Jesus. Und so bist du wieder neu versklavt, obwohl du doch eigentlich ein freies Kind Gottes bist. Auch 2. Timotheus 2, Vers 24 bis 26, wer sich das notieren will, schreibt euch das auf, lest das mal gut durch. Da spricht Paulus von den Widersachern, die von dem Teufel in eine Schlinge gefangen sind. Zu tun sein Willen. Und wie wir ringen um solche Geschwister im Gebet, dass Gott ihnen Buße, Umkehr schenken möchte. Und das ist der Weg. Wenn dich das anspricht, wenn du merkst, Gott spricht jetzt zu dir. Du bist in dieser Gefangenschaft und es geht dir elend. Du sitzt zwar hier in dieser Gemeinde, aber eigentlich bist du gar nicht richtig hier. Dann sagt Gott, du kannst kommen. Du kannst umkehren, du kannst da rauskommen, tritt ins Licht, bekenn deine Sünde und die Kraft, die Macht des Teufels wird zerrissen, sofort. Das ist so genial, Geschwister. Es ist eigentlich so einfach. Du sprichst einfach nur ein Wort, du sprichst es aus, das, woran du dich gebunden hast. Du sprichst es aus und bekennst deine Sünde. Und er sagt das Wort, wenn ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch vergibt. Alle eure Sünde und reinigt euch von aller Ungerechtigkeit. Ist eigentlich so einfach und doch ist es so schwer, oder, Geschwister? Die Fesseln des Teufels sind so stark und sie werden immer stärker, je länger du damit wartest. Je länger du damit wartest, desto fester zieht sich die Schlinge des Widersachers. Denn desto mehr wirst du ein Werkzeug, nicht Gottes, sondern des Teufels. Mach dir da nichts vor. Denk nicht, die Sünde macht doch Spaß. Oder, naja, so ein bisschen, das schadet doch nichts. Doch dein Leben, wie gesagt, du gerätst in die Fänge des Feindes und er gebraucht dich nach seinem Willen. Du baust nicht mit auf am Reich Gottes, sondern du reißt eher nieder. Lass dich rufen zur Umkehr. Da heraus aus dieser Gefangenschaft. Und es ist so, wenn wir hineingeraten in diese Gefangenschaft, das ist, wie gesagt, nicht immer so, dass das zuallererst mit meiner eigenen Sünde zu tun hat. Manchmal hat es auch mit der Sünde von Menschen um mich herum zu tun. Manchmal bin ich einfach nur das Opfer. Und viele Israeliten wurden verschleppt, ohne dass sie selber bewusst sich in Götzendienst und in Ungerechtigkeit hineinbegeben haben. Wir sehen zum Beispiel den Propheten Daniel. Als er in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurde, war ein junger Mann. Und was war das für ein toller, super, cooler, geistlicher Held, na, wenn wir seine Geschichte lesen im Buch Daniel. Aber wir sehen ihn auch als alten Mann später, dass er Buße tut. Nicht, ja, er sagt, und das finde ich so stark an Daniel, er sagt, ja, wir und unsere Väter, wir haben gesündigt, deswegen sind wir hier. Aber Gott, hab Erbarmen mit uns und hol uns wieder raus. Er hat gefleht für das Volk, was in Sünde verstrickt war. Er selber hat ein reines Leben mit Gott gelebt. Und dennoch wusste er darum, um die kleinen Dinge, diese ganz kleinen Dinge, die aber sein Leben verunreinigt haben. Er wusste darum. Deswegen hat er gesagt, wir, unsere Väter, haben gesündigt. Buße ist etwas, was uns herausführt aus der Gefangenschaft. Und es fängt aber damit an, dass der Geist Gottes in dir ist und schreit, ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will zu Gott. Ich will in die Gemeinschaft Gottes zurück. Jerusalem, Zion, der Himmel, das ist meine größte Freude. Wie gesagt, es kann aber auch sein, dass es von außen an dich herangetragen wird. Du bist wie so ein Daniel. Eigentlich gehst du mit Jesus, aber du bist mitten in einer Familie, du bist in einer Ehe. Und ich spreche jetzt mal ganz, ganz Klartext. Du bist in einer Ehe, wo dein Ehepartner sich für die Sünde geöffnet hat. Wo dein Ehepartner, ja, noch mehr, seine Sünde besteht nicht nur darin, dass er sündigt, sondern dass er an dir sündigt, sich an dir versündigt. Ja, und dass er brutal ist, so schlimm, dass er sagt, aber du sagst nichts. Wir gehen schön in die Gemeinde, wir singen die Loblieder, aber du sagst nichts. Und dann sitzt du da. Was sollst du tun? Du steckst so mittendrin in einem Geflecht, in einer Gefangenschaft. Sollst das Lied des Herrn singen, aber weißt ganz genau, das ist alles nur hohl. Wie kann ich das Lied des Herrn singen, das Lied Zions singen, in der Fremde? Und das ist Widerstand, Geschwister, und das brauchen wir auch. Wenn du gefangen bist, nicht aufgrund deiner eigenen Schuld, sondern mitgefangen, mitgehangen, dann ruft das Wort Gottes dir hier zu. Leiste Widerstand. Lass Jerusalem deine höchste Freude sein. Lass dich nicht auf dieses Spiel des Widersachers, des Teufels ein. Die fromme Fassade, sie muss fallen. Lass die fromme Fassade fallen. Tritt ins Licht. Und jeder, der sich vom Teufel in diese Sache hineinführen lässt und so ein doppeltes Spiel spielt, dem sagt dieser Psalm, pass auf, das Gericht kommt. Das Gericht kommt. Gott wird all das richten. Und das Gericht Gottes fängt in der Gemeinde Gottes an, Geschwister. Es fängt da an, wo ein Ehemann seine Ehefrau vergewaltigt. Mitten in der Gemeinde Gottes. Das Gericht Gottes fängt an, dort, wo Eltern ihre Kinder misshandeln. Aus ihrem Zorn, aus Gewalttätigkeit heraus. Das Gericht Gottes fängt da an, wo in einer Gemeinde jemand gemobbt wird. Aus niederen Beweggründen ausgeschlossen, ausgegrenzt wird. Das Gericht Gottes fängt da an, wo, ja, und wisst ihr, ich habe von Vergewaltigung gesprochen, aber es fängt oft schon viel früher an, da wo ein Ehemann seine Frau zwingt, in sexueller Hinsicht Dinge zu tun, die sie nicht tun möchte. Oder auch andersrum. Diese Dinge passieren, Geschwister. Und als sie in Davids Leben geschehen sind, König Davids Leben, ist Gott gekommen und hat gesagt, das ist alles, was du tust, Sünde, du kannst nicht vor mir bestehen. Und was war Davids Reaktion? Er hat sich bekehrt. Er ist umgekehrt und hat Buße getan. Er hat gesagt, ja, ich habe gesündigt. Und er hat es nicht als Lippenbekenntnis getan, sondern von Herzen. Das kannst du im Psalm 51 nachlesen. Aber was sagt der Prophet Nathan zu ihm? Dir ist vergeben. Aber weil du den Feinden Gottes Anlass zur Lästerung gegeben hast, wird der Sohn, der entstanden ist aus deinem Ehebruch, der wird sterben. Geschwister, wenn wir so ein Leben leben, dann versündigen wir uns zuallererst gegen Gott, unseren Schöpfer und Erlöser. Wir machen das Zeugnis unseres Lebens zunichte. Gott kann nicht durch uns wirken. Wenn diese Dinge auffliegen und Geschwister, ich weiß auch, na, wir wissen darum persönlich in unserer eigenen Gemeindegeschichte, wenn diese Dinge auffliegen, was richtet das alles für einen Schaden an? Im Leben von jungen Geschwistern, aber eben auch in dem Leben der Menschen, die da drumherum sehen und das sehen und mitbekommen. Aber Geschwister, es ist immer noch besser, wenn wir diese Dinge ins Licht bringen und sie bekennen und Buße tun, als wenn wir die fromme Fassade aufrechterhalten. Ja, wir sind schwach, auch wir Christen sind schwach und wir werden, wenn wir nicht im Herrn stehen, in Christus gewachsen sind und zu Überwindern geworden sind, wenn wir hinfallen, Geschwister, lasst uns ein offenes Leben leben, lasst uns ins Licht treten, lasst uns die fromme Fassade runterreißen, in unserem eigenen Leben und lasst uns diese Sehnsucht, die hier der Psalm ausdrückt, der Geist Gottes, lasst uns diese Sehnsucht hegen und pflegen. Jerusalem, der Ort des Friedens, der Ort der Freiheit, dort wo Gott regiert, das ist der Ort meiner Freude. Ich möchte, dass dieser Ort, zu diesem Ort möchte ich hingelangen. Und nicht nur im Sinne von, ja, ich will einmal in den Himmel kommen. Nein, ich möchte, dass diese Gemeinde hier, dass hier die Herrschaft Gottes sichtbar und wirksam wird. Und ich möchte das dazu beitragen, was ich dazu beitragen kann. Lass uns zusammen beten und wenn du angesprochen worden bist vom Geist Gottes, überführt worden bist, dann kann ich dich nur ermutigen. Gott ist gnädig, seine Gnade währt ewiglich. Wenn du zu ihm kommst, wird er dich nicht hinausstoßen. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt dafür, damit du nicht verloren gehst, auch in dieser Situation, die vielleicht ganz furchtbar ist. Und er ist derjenige, der dich auch herausholen will aus einem Gefängnis. Die Israeliten sind befreit worden aus Babylon. Sie sind wieder zurückgekehrt. Aber es waren leider nicht alle. Und Gott möchte nicht, dass eines seiner Kinder verloren geht. Deswegen wirbt Jesus heute um dich, dass du heraustrittst aus der Schlinge des Widersachers. Jesus, wir danken dir dafür, dass du mächtig bist, in der geistlichen Welt Bindungen und Fesseln zu durchtrennen. Herr, du bist unser Held. Herr, du kannst diese Dinge, die oft so schwer für uns zu verstehen und zu durchschauen sind, wo wir nicht begreifen, was eigentlich abgeht, was Sache ist, wo wir plötzlich uns finden in einer Situation, wo wir gefangen sind. Herr, danke, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns immer wieder erinnert, der uns, ja, der diese Sehnsucht in uns wach hält, dass wir nicht lassen davon, dass du unser höchstes Glück bist, dass du unser höchstes Ziel bist, dass du unsere größte Sehnsucht bist. Herr, die Ströme Babylons können uns nichts bieten. Ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Geist ein machtvolles Werk tust an den Herzen, an unseren Herzen, da wo Bindung und Gefangenschaft da ist, Herr, dass du diese Ketten zerbrichst im Namen Jesu. Ich danke dir, dass du stark bist, auch da, wo wir uns schwach fühlen, wo wir empfinden, dass keine Vollmacht, keine Kraft da ist, da bist du dennoch stark. Es hängt nicht von uns ab, Herr. Ich danke dir für alle Zeugnisse, die du geschenkt hast in der Geschichte, auch in unserer Mitte, Herr, wo du solche Bindungen durchbrochen hast, wo du in die Freiheit zurückgeführt hast, Herr. Schenk du uns Mut, ins Licht zu treten. Herr, wir haben gesündigt, wir und unsere Väter. Herr, sei du uns gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Reinige uns und befreie du uns, sodass wir leuchten für dich, Herr, dass dein Licht strahlt durch unser Leben hindurch zu allen Menschen. Reinige du uns, reinige deine Gemeinde, Herr. Wir beten in Jesu Namen. Amen.